Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
Ja, hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pure Play. Mit mir heute im Studio mal wieder oder wie immer Martin Bührmann. Hi Martin.
Hallo Martin.
Martin hat uns heute einen Gast mitgebracht. Das heißt also, wir sind nicht zu zweit, sondern wir haben Verstärkung. Martin, wen haben wir?
Ja, wir sind mal wieder zu dritt. Wir haben heute zu Besuch Herrn Professor Rolf-Jürgen Ahlers. Professor Ahlers ist Ingenieur, hat Physik studiert und Elektrotechnik und viele Jahre in der Forschung und Entwicklung gearbeitet, auch im Ausland, in Frankreich, in China, in den USA war er und ist Unternehmer und hat mehrere Unternehmen sehr erfolgreich gegründet. Und da haben wir uns gedacht, wir laden dich, lieber Rolf, mal ein, damit du uns und unseren Hörern berichten kannst, wie das funktioniert mit der Unternehmensgründung, was man da beachten muss und wie sowas dann wirklich zum Erfolg werden kann. Und das wollen wir in den nächsten Podcasts mit dir besprechen. Steigen wir direkt ein, würde ich sagen. Wenn jemand sich mit dem Gedanken trägt, ein Unternehmen zu gründen, was sind denn aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren? Also was braucht es, damit ein Gründungsvorhaben erfolgreich sein kann?
Ja, aus meiner Sicht ist zuerst mal wichtig, dass man weiß, um welches Thema sollte es sich drehen. Also man muss sich den Inhalt vornehmen und muss sich fragen, habe ich eine Idee, die eine Möglichkeit bietet, sie auch umzusetzen. Dann sollte man sehr schnell darüber nachdenken, wie sieht mein Umfeld aus. Das heißt, wie kann ich mich auf das Thema Fokussierung, was ist sozusagen der Markt, der meine neue Idee zu adressieren hat. Und was man auch nicht vergessen sollte, man befindet sich ja nicht in einem freien Umfeld, sondern hat Familie um sich. Familie sollte auch mitziehen, wenn man so eine Idee in ein Unternehmen, in eine Unternehmensgründung umsetzen will, weil das hat Konsequenzen, finanziell, inhaltlich, personell.
Das ist richtig. Das heißt, die Familie muss mitziehen, weil wahrscheinlich der zeitliche Aufwand schon ein anderer ist, wenn man Unternehmer ist, dann als wenn man jetzt einen Angestelltenjob hat, wo um 16.30 Uhr möglicherweise Feierabend ist.
Wie würde die Familie Sie unterstützen?
Ja, ganz unterschiedlich. Einmal, indem man eben das mitträgt, die Idee zu sagen, wir machen uns jetzt selbstständig, denn das betrifft ja die Familie auch. Und auf der anderen Seite, wir kommen ja nachher vielleicht auch noch auf die Finanzierungsfrage und so weiter zu sprechen, muss man sich natürlich überlegen, welches Risiko geht man ein. Und wenn man eine Familie hat, geht man das ja nicht alleine ein. Und wenn man eine größere Familie um sich hat, kann man vielleicht sogar die Familie mit einbinden, was ja dann auch sehr wertvoll ist, wenn man über Persönlichkeiten nachdenkt, aber auch über sozusagen die Unterstützung.
Zumal wir ja ganz, unser Zuhörerkreis sind ja junge Gründerinnen und Gründer. Das heißt also, die haben nämlich genau das Thema, ja, vielleicht auch noch eine junge Familie.
Ja.
Das ist richtig. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt, du hast schon angesprochen, ist ja sicher das Thema Geld. Das heißt, wie kriegen wir die Finanzierung für das Projekt gestemmt? Dabei richtet sich das sicher natürlich danach, was für eine Art von Projekt ich habe. Da kann es aufwendige Themen sein. Du hattest seinerzeit Technologieunternehmen gegründet,
ja,
oder auch als MBO erworben. Da kommen wir auch nochmal in einem gesonderten Podcast dann dazu, was bei einem MBO zu beachten ist. Da ist natürlich der Aufwand hoch. Manche Projektideen benötigen möglicherweise eine überschaubare Finanzierung. Wer finanziert sowas in der Regel?
Naja gut, ich hatte ja angedeutet, einmal muss die Familie das mittragen. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, innerhalb der Familie eine finanzielle Unterstützung zu bekommen. Das ist die eine Sache, die dient aber eigentlich einer Art Eigenkapitalunterstützung, die man nachher einsetzt, um dann mit den Banken in das Gespräch zu gehen, weil die Bankengespräche sind dann nicht sehr einfach. Denn die Bank muss verstehen, dass man eine Idee hat, die wertvoll ist. Die Bank muss verstehen, dass es eine Idee ist, die eine gewisse Zeit braucht, um auch umgesetzt zu werden. Und die Bank muss verstehen, dass man hier eben eine Unterstützung geben muss, die sich über 2-3 Jahre hinweg bewegen kann, bevor man dann die ersten fruchtbaren Ergebnisse sieht. Also das sind alles so die Facetten, die man beachten muss und die natürlich nicht einfach sind, wenn man sich dann mit den Banken auseinandersetzt. Aber es ist gut möglich, wenn man da in die Bankengespräche gut vorbereitet reingeht.
Also, erster Punkt ist, wir brauchen Eigenkapital ein Stück weit, nicht? Das ist eine Mindestgrößenordnung von Eigenkapital muss da sein, je nach Projekt. Ich glaube, das ist in jedem Fall wichtig. Dann gibt's ja auch staatliche Förderungsmöglichkeiten. Hast du damit Berührung gehabt oder gesehen, dass das funktioniert?
Seed-Finanzierung? Ja, staatliche Förderung ist so zwiespältig zu sehen. Es gibt immer wieder, und zu meiner Zeit, als ich gestartet bin, gab es die in der Form noch nicht, wie es heute gibt, so Innovationsgelder, die man in Anspruch nehmen kann, wo man eben 10.000, 20.000 Euro bekommt, die eventuell sogar nicht mal rückzahlnotwendig sind, sondern man bekommt die und hat damit sozusagen eine Startfinanzierung. Wir reden ja heute auch von den Start-ups-Unternehmen, die man früher nicht hatte. Und das ist das eine. Das andere ist aber, wenn wir an die Finanzierung denken, viele machen sich gar keine Gedanken, wie groß die Finanzierung sein muss, um die Idee dann umzusetzen. Bleiben wir mal in diesem abstrakten Raum. Und dann ist halt doch ein Unterschied, ob man 100.000, 200.000, 500.000 oder gar 1 Million braucht, um eine Idee umzusetzen. Und dann wird es natürlich sehr schwierig mit der staatlichen Finanzierung. Sie können mit der KfW zusammenkommen, dann kriegen Sie aber gleich Verträge, die Sie über mehrere Jahre binden, wo Sie am Anfang einen sehr, sehr interessanten Zinssatz bekommen. Und dann müssen Sie aber sich verpflichten, die ganzen Jahre das durchzuhalten. Und das ist manchmal nicht gerade sehr hilfreich.
Was mir kürzlich mal über den Weg gelaufen ist, das gibt's heutzutage Agenturen, ja, die also darauf spezialisiert sind, auch solche Fördertöpfe anzuzapfen. Ein Mandant von mir hat da jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht. Das heißt also, es gibt das, aber man muss es erstmal finden, ja. Dementsprechend denke ich, ist es glaube ich ganz gut, dass man da auf die herkömmlichen Mittel erstmal zurückgreift.
Ja.
Aber Sie haben eben gesagt, dass es wichtig ist, dass man wen auch immer, der da mitmachen soll bei so einer Neugründung von der Idee überzeugen muss. Wie kriegt man denn dann so eine gute Idee, so ein USP? Wie schafft man das?
Na gut, ich hatte halt den Vorteil gehabt, ich habe ja Elektrotechnik und Physik studiert und war dann fast 10 Jahre in der angewandten Forschung und Entwicklung tätig, bei Fraunhofer an den verschiedenen Universitäten und auch bei der École Nationale Supérieure de Télécommunication. Und durch die Internationalität, die Nationalität in dem Bereich, hat man halt sehr schnell festgestellt, wo geht's denn hin? Was würden denn die nächsten 10 Jahre bringen? Was müssen wir tun, wenn wir über Sensorik reden? Was müssen wir tun, wenn wir über Automatisierungstechnik reden, über moderne Produktionstechnik oder auch besonders Dienstleistungen reden? Und das sind natürlich Dinge, die hat man dann mitbekommen als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Verantwortlicher in bestimmten Bereichen. Und dann hat man sich irgendwann gefragt, hey, warum macht das denn keiner? Und dann hat man sich selber entschieden, es zu tun.
Also letztlich geht es ja darum, ich muss was wissen oder ich muss ein Know-how haben oder eine Idee haben, die nicht viele andere haben oder die zumindest keine andere umgesetzt haben. Das heißt, in irgendeiner Form muss es zumindest in meiner Region dann, je nachdem, was ich, wenn ich jetzt einen Laden eröffnen wollte oder sowas, ja, ein Stück weit der Erste oder einer der ganz Frühen sein.
Ja.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein zentrales Bild. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich einen Gründer dann fragen muss. Bin ich jetzt da Nummer 20 in dem Feld und es ist aufgeteilt schon oder bin ich wirklich vorne dran?
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich muss das eigentlich in einem Begriff zusammenfassen. Alleinstellungsmerkmal. Also USP kann man auch zu Neudeutsch sagen. Unique Sales Proposition. Das heißt, ich muss mich fragen, ist die Idee so, dass sie auf dem Markt auch ankommen kann? Ich rede dann immer gerne von Innovationsqualität, nämlich die Frage, kann ich das, was neu ist, auch umsetzen und damit auf dem Markt erfolgreich sein? Manche Technologien entwickelt man, um hinterher festzustellen, oh, der Markt ist schon vorbeigerannt, denken Sie nur an die Digitalkassetten und die CD-Disc. Ja, da hat eine Firma diesen Digitalkassetten entwickelt und die anderen haben die CDs entwickelt. Auf einmal war die CD besser und heute redet man gar nicht mehr als Speichermedium allein über CD, sondern hat andere Möglichkeiten. Also man muss wissen, ob die Zeit dieser Idee gekommen ist. Und Emil Zola hat ja schon gesagt, ist keine Idee so gut wie die, deren Zeit gekommen ist.
Wenn man da mal so weit ist, dass man seinen USP gefunden hat, welche Fehler darf man denn da nicht machen, wenn man gründet?
Sich nicht zu sehr verlieben in die Idee und keine anderen Strömungen aufnehmen. Das heißt, man hat dann auf einmal einen Tunnelblick und dann muss man aufpassen, dass man kritische Umgebungsmöglichkeiten hat. Ich sage immer, früher hat man von Business Angels geredet. Man hat sich mit Unternehmern getroffen, die gesagt haben, hey, ich kann Ihnen helfen, sagen Sie mir mal Ihre Idee. Und dann hat man eben über ein NDA, Vertraulichkeitsvereinbarung, gesagt, komm, wir reden mal drüber. Und dann hat man auf einmal professionelle Hinweise bekommen nach der Devise, oh, das könntest du doch in der Automobilindustrie anbieten oder das könntest du in der Halbleiterindustrie anbieten. Und so weiter.
Professionelle Hinweise ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Wen braucht man denn außer die Finanzierung noch, oder also außer der Bank noch, um das erfolgreich aufzusetzen? Weil wir haben ja jetzt ganz viele Dinge schon genannt. Ich brauche eine Idee, ich brauche ein USP, ich muss da ein Früher sein. Aber das weiß ja möglicherweise der Gründer gar nicht alles. Wer hilft ihm denn dort? Wen hast du gehabt als Unterstützer seiner Zeit und wer ist dir über den Weg gelaufen in deiner Berufszeit, der da hilfreich ist?
Naja, ich kann die Frage zweifach beantworten. Die erste ist, ich habe Kolleginnen, Kollegen, Freunde gehabt, auch aus dem wissenschaftlich angewandten Bereich, die ich fragen konnte, mit denen ich einfach mal den Diskurs führen konnte über bestimmte Themen, um mich dann zu fixieren auf bestimmte Strömungen. Was ich aber gelernt habe bei der Selbstständigmachung ist, der Begriff Fortune hat hier eine ganz besondere Bedeutung. Das bedeutet nämlich einmal Zufall. Man muss sehen, wo gehen die Windows of Opportunity auf, aber man braucht Netzwerke. Man muss sehen, dass man, wenn man in ein bestimmtes Thema hineingeht, dass man mit Verbänden zusammenarbeitet. Wenn ich mit Luft- und Raumfahrt zu tun habe, sollte ich möglichst versuchen, mich mit einem Organisationsthema eines Verbandes zur Luft- und Raumfahrt befassen. Und wenn ich Halbleiterindustrie habe, sollte ich das mehr vielleicht beim VDE oder VDI machen, um dann dort meine entsprechenden Informationen zu bekommen. Also, Fortune, Zufall, Windows of Opportunity nutzen, Business Angels nutzen, Kollegen, Freunde im Gespräch behalten und das offen tun.
Ich glaube, da haben wir schon ziemlich viel mitbekommen, lieber Rolf. Ich glaube, wir können für uns mal für heute mitnehmen, wir müssen uns kritisch hinterfragen, ob wir eine besondere Idee haben, ob wir da früh genug sind, ob es dafür einen Markt gibt. Wir müssen uns vernetzen, wir müssen ein Netzwerk haben und wir müssen vielleicht ein Stück weit dem Zufall oder dem Fortune eine Chance geben. Nicht? Dadurch, dass wir mit genügend Leuten sprechen und andere Ideen aufnehmen und auch nicht negative Dinge ausblenden, die dann auch eine Rolle spielen können, weil das haben wir auch oft erlebt, nicht? Dass man dass so ein Tunnelblick entsteht auf das eigene Baby hin und man dann ausblendet, was andere machen und was einem dann möglicherweise als beim Erfolg im Weg steht. Ja, Rolf, dann vielen Dank für diese ersten Einsichten, was es braucht und die Tipps, um ein erfolgreicher Gründer zu werden. Vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Folge.
Prima für den guten
Danke
Einstieg.
Danke auch. Danke.
Danke.